Würdig das Lamm, das geopfert ist. Das ist eine spannende Aussage, die wir gerade gesungen haben. Und ich weiß nicht, wie viel das sich vielleicht gefragt hat. Ja, warum singen wir da eigentlich von einem Lamm? Was soll das? Was hat das mit sich auf sich? Es ist ein Bild, ein Symbol, das wir da gesungen haben. Und Bilder und Symbole, die haben einen grossen Vorteil, dass man mit dem eine Botschaft sehr einfach transferieren kann. Und sie hat den Nachteil, dass man auch eine falsche Botschaft drin herauslesen kann, wenn man nur genug kreativ ist. Und darum müssen Bilder und Symbole erklärt werden. Und mir ist es gerade bei diesem Lied als Kind an mich so gegangen, wir haben das viel gesungen in der Gemeinde. Und ich habe mich immer gefragt, hey, warum singen wir da von einem Lamm? Ich habe es nicht verstanden, also als Kind. Und ich bin dann auch zu wenig mutig sitzt und mal fragen, hey, was singen wir da eigentlich? Und dann hat mir das Lied auch nicht so viel Sinn gemacht, nicht so viel Sinn ergeben. Hey, warum singen wir jetzt vom Lamm? Bilder und Symbol müssen also erklärt werden, dass man sie auch richtig versteht. Und so ist es auch mit der Bibel, die ja voll von Bildern und Symbolen ist. Und ein Bild habe ich euch heute mitgebracht, da sehen wir, ein Ausschnitt aus dem Isenheimer Altar. Ich weiss nicht, wer den schon angeschaut hat. Unser Kirchengeschichtslehrer war sehr Fan davon. Wir sind mal extra ein paar Stunden hergefahren, um den eine halbe Stunde anzuschauen. Und das Spannende an dem ist, wir sehen da den Johannes den Täufer und der zeigt auf etwas. Und im ganzen Bild sehen wir, dass er auf Jesus Christus zeigt. Aber wir sehen da unten ein Symbol, das Lamm. Ein Symbol, das immer wieder vorkommt in der Bibel. Und heute wenn wir nachgehen, ja, was hat es jetzt mit dem Lamm auf sich? Und wir lesen dafür Johannes 1, 29 bis 34. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sage, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht. Aber damit der Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen. Und er blieb auf ihm, und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf dem du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ich lese nochmal den Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Oder man könnte sagen, hinwegträgt. Es ist eine gewaltige, eine geniale, eine wunderbare, aber doch so eine unscheinbare Aussage, die der Johannes der Täufer da macht. Wenn wir ein paar Verse vorher lesen, sehen wir, dass noch am vorherigen Tag der Johannes vorhergesagt hat, dass jemand kommen wird, wo er nicht mal würdig ist, um die Schuhriemen zu lösen. Die niedrigste Sklavenarbeit zu machen. Und jetzt kommt der jemand da ins Bild. Und er kommt ganz persönlich am Johannes entgegen. Es ist Jesus Christus. Und in dieser Situation fällt am Johannes dem Täufer nichts besser sein, als freudig auszurufen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der gewaltige, grosse Mann, der kommen soll, der vorher angekündigt wurde, ist der, der Johannes nicht mal würdig ist, um die Schuhriemen zu lösen, bezeichnet der Johannes jetzt auf einmal als Lamm. Als etwas Kleines, Harmloses, so ein Lämmli. Als etwas, das im damaligen Kontext als Opferlamm verstanden worden ist. Etwas, das nur geboren ist, um zu sterben. Aber in dieser Aussage, die der Johannes der Täufer da macht, nimmt er uns mit auf eine Reise. Und zwar auf eine Reise durch das ganze Alte Testament. Und wir fangen die Reise an. Was meint der Johannes mit dieser Aussage? Weil es ist ja eigentlich spannend, der Aussage Lamm Gottes, das finden wir so nie nicht im Alten Testament. Also das ist eigentlich eine Neuerfindung von Johannes dem Täufer. Aber er füllt mit dem Begriff eben genau ein Konzept, das im Alten Testament aufgebaut wird. Und das Erste finden wir beim Abraham, wo er mit seinem Sohn auf dem Weg war zum Berg Moria. Dort, wo er seinen Sohn hätte opfern sollen. Und da macht er auf dem Weg dorthin eine ganz spannende Aussage im 1. Mose 22, Vers 8. Dort steht nämlich, und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Also Abraham ist überzeugt gewesen, dass Gott für ein Lamm als Ersatz sorgen wird. Dass nicht sein Sohn am Schluss dort auf dem Altar ist, sondern dass Gott das Lamm als Stellvertreter sendet wird. Aber wenig später, wenn wir weiterlesen, sehen wir, ja, Gott hat schon für einen Ersatz gesorgt, aber das war kein Lamm. Das war ein Widder. Das ist ein kleiner Unterschied. Das wahre, stellvertretende Opferlamm steht also noch aus. Es ist noch nicht vollständig erfüllt. Und wenn wir weiterlesen im Abraham, wie er weitergeht, dann nennt er den Ort ganz besonders. Er nennt nämlich den Ort, wo er das ganze Ereignis sieht, der Herr wird dafür sorgen. Eine Zukunftsaussage. Aber jetzt hat doch Gott mit dem Widder dafür gesorgt. Warum nennt er Abraham den Ort nicht, der Herr hat dafür gesorgt? Und da kommt wieder raus, dass der Abraham weiß, dass eben noch etwas aussteht. Dass es noch nicht vorbei ist. Das Lamm Gottes muss noch kommen. An dem Ort, wo der Abraham seinen Sohn also gebunden hat, wird Gott für das wahre Opferlamm sorgen. Es ist der Ort, wo später Jesus Christus für uns ans Kreuz geht. Und so sehen wir bereits beim Abraham, dass irgendwie das Lamm Gottes ausstatt, dass irgendwie das Lamm von Gott kommen muss. Aber es ist noch nicht so ganz fassbar, was jetzt mit dem gemeint ist. Wenn wir weitergehen im Mose, da finden wir im 2. Mose 12 ein weiteres Lamm, nämlich das Passa-Lamm. Das Lamm, das geopfert werden muss, um das Gericht vom Todesengel eigentlich zu verhindern. Das Lamm steht da also als Zeichen von der Rettung vor dem sicheren Tod und auch für Gnade Gottes. Jährlich hat man das müssen anfeiern. Jährlich haben die Juden sich daran erinnert, mit dem Feiern vom Passalam, dass Rettung nicht einfach so möglich ist, sondern allein aus der Gnade Gottes kommen muss, wo man in Anspruch nimmt. Aber jetzt haben wir ein Problem. Das Passalam ist ja kein Sünde. Opfer gesehen. Und der Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aber das Passalam hat ja gar nicht mit Sünde zu tun gehabt, sondern mit der Erinnerung an die Rettung. Wenn wir weitergehen, dann finden wir im 3. Mose 16, das Zentrum der 5 Bücher Mose, für die, die ein bisschen angeben wollen, damals. Der grosse Versöhnungstag. Und am grossen Versöhnungstag, dort geht es um Sünde. Um Vergebung von der Sünde. Da ist der Sündenbock in die Wüste geschickt worden. Jetzt haben wir ein Problem. Ein Bock ist aber kein Lamm. Das Bild geht immer noch nicht ganz auf. Es braucht noch mehr Informationen. Und das ist irgendwie das Spannende. Es wird uns immer wieder etwas geben, aber nicht alles. Erst, wenn wir viel weitergehen, im Jesaja 53, 6 bis 7 finden wir, wie das Ganze zusammengefügt wird. In dem Kapitel, wo Jesus Christus sehr deutlich vorangekündigt wird, Jesaja 53, 6 bis 7, wir alle gingen in der Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Da kommt die Sünde auf einmal, wo weggenommen wird, führen. Und dann Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Also der, wo die Sünde drauf gerührt wird, ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Also wir sehen, wenn da die beiden Bilder zusammengeführt werden. Die Verbindung vom Lamm, wo die Wegnahme von der Sünde macht. Und wenn Jesus Christus jetzt da vom Johannes dem Täufer als Lamm Gottes, als das Lamm Gottes bezeichnet wird, dann spielt da die ganze Fülle von diesen Verheißungen mit. Es ist immer wieder faszinierend, wie die ganze Schrift, die ganze Bibel eine Einheit ist. Von Mose bis Offenbarung, das ist verwoben, das gehört zusammen. Das kann man nicht einfach trennen. Man kann nicht sagen, das Alte Testament brauchen wir nicht, das Neue ist viel wichtiger. Nein, wir würden das Neue gar nicht verstehen, wenn wir das Alte nicht hätten. Der Johannes der Täufer bezeugt, dass Jesus Christus der, der seit Jahrtausenden erwartete Retter ist, das stellvertretende Lamm, wo das grösste Problem der Menschen beseitigen wird, nämlich das Problem der Sünde und der Auflehnung gegen Gott. Und Sünde, das hat nicht mit zu viel Schocke an Weihnachtsessen zu tun oder mit zu viel Raclette. Heutzutage wird ja der Begriff von der Sünde oft ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Man sagt, ja, ich habe wieder gesündigt, ich habe den ganzen Kuchen gegessen, nicht nur ein Stück. Aber Sünde, das ist nicht harmlos. Weil Sünde bedeutet, in Auflehnung gegen Gott zu sein. So zu leben, wie wenn es Gott nicht gibt. Der, der dich geschaffen hat, der Schöpfer von Himmel und Erde. Ihm ins Gesicht hineinspucken. Und das ist nicht harmlos, wenn man das macht. Das hat Konsequenzen. Das zieht Konsequenzen mit sich. Und jetzt ist spannend, wenn wir da zurück zum Text kommen, dann sehen wir da, dass eigentlich Sünde von der Welt in Einzahl geschrieben ist. Und jetzt könnte man da eine ganz falsche Theologie machen, wenn man nicht den ganzen Johannesbrief liest oder kennt. Dann könnte man nämlich sagen, ja, Sünde, okay, da ist all Versöhnung, es ist all Sünde vergeben, spielt eh keine Rolle. Jesus hat ja all Sünde weggenommen, aber in dieser Einzahl spielt da mehr mit, dass eben Jesus nicht einfach nur eine Schadensbegrenzung macht mit seinem Kommen, sondern er das Kernproblem von uns löst, nämlich das Problem von der Sünde. Gott ist gerecht. Und er muss die Sünde bestrafen. Er kann es nicht einfach tolerieren. Und das ist genau unser Problem, das wir als Menschen haben. Dass wir alle als Sünder in einer sündhaften Welt stehen. Also wir sind nicht nur Sünder, sondern wir leben und handeln auch noch in einer sündhaften Welt. Wir haben gerade zwei Probleme. Und durch das sind wir fern von Gott. Sind wir eben in Auflehnung gegen Gott. Und das ist ein riesengroßes Problem. Die Sünde ist wie ein Krebsgeschwür, das wir von uns aus nicht besiegen können. Sondern wir brauchen jemanden, der sie für uns wegnimmt, wegtreibt, entfernt und beseitigt. Und da kommt Jesus Christus als das Lamm Gottes ins Zentrum, wo die Sünde von der Welt hinwegnimmt. Und zwar alle Sünde. Die Sünde von der ganzen Welt. Und da sehen wir, das unscheinbare, kleine Lämmli ist alles andere als schwach. Denn es gibt keine Sünde, die zu gross oder zu schwer für das Lamm ist. Es gibt nichts, das zu schwer ist für das Lamm. Das ist nicht einfach ein harmloses Schäfli. Jesus Christus kann mit jeder Sünde umgehen. Und trotzdem haben wir doch oft einen sehr grossen Stolz. Sind wir oft extrem überheblich, weil wir denken, ja, ich habe wieder eine Sünde gemacht, da kann mir Gott nicht mehr vergeben. Da habe ich zu viel gemacht. Das ist schwer, dass Gott die tragen kann. Und wir verzweifeln vielleicht daran und resignieren und sagen, jetzt ist alles vorbei. Und dann würde ich dir sagen, leg deinen Stolz, leg deinen Hochmut ab und wird demütig vor dem Schöpfer. Jesus Christus ist das Lamm, das die Sünde von der ganzen Welt wegträgt. fähig ist, zum Zünd von der ganzen Welt zu tragen. Und du sagst, dass du für irgendetwas fähig wärst, was schwer wäre für Gott. Merkst du, was du für einen Hochmut hast? Merkst du, wie stolz dass du eigentlich bist? Merkst du, dass du eigentlich Zerbruch bräuchtest vor deinem Schöpfer? Jesus Christus vermag die Sünde von der ganzen Welt zu tragen. Für das ist er in die Welt gekommen als Lamm, um sie wegzutragen. Und in dem kommt eben raus, dass Gott Sünde überhaupt nicht verharmlost, sondern absolut 100% ernst nimmt. Und darum gibt Gott sich in seiner Liebe selber als das Lamm her. Weil wir es selber eben nicht tragen können. Aber Gott fähig ist dazu. Und das ist die wunderbare Botschaft von Weihnachten, dass das Lamm Gottes nicht nur am Johannes dem Täufer persönlich entgegenkommt, sondern dir ganz persönlich entgegenkommen will. Auch für dich in die Welt kommst, auch deine Sünde hinwegnehmen will. Wo wir an unseren Sünden nur zerbrechen können, vermag das Lamm Gottes die Sünde wegzutragen. Und das ist so schön, wenn wir das sehen. Jesus trägt die Sünde weg. Er nimmt sie auf sich, wie wir das im Jesaja 53 gelesen haben. Aber er nimmt sie nicht auf sich, um sie uns nachzutragen. Jesus Christus ist nicht das Lamm, das die Sünde auf sich hat und uns dann nachhüselt und neben uns steht und uns die Sünde nachträgt. Sondern er trägt sie weg. Er beseitigt sie. Sie ist nicht mehr da. Aber dazu müssen wir eben unsere Sünde auf den Rücken von dem Lamm abgeben. Das ist der einzige Weg von der Rettung, dass wir unsere Sünde bekennen und von Gott auf Jesus Christus werfen lassen. Und das ist das, was wir Glauben nennen. Das Absolute mit dem ganzen Leben darauf abstützen, dass das verhebt und wahr ist. Dass das Lamm Gottes, das Jesus Christus, auch deine Sünde wegträgt. Und die drum vor Gott nicht mehr ins Gericht kommt. Es gibt keinen anderen Weg als das Lamm. Weil es niemand anders gibt, der fähig ist, um das zu machen. Wir kommen zum nächsten zwei Verse, 30 und 31. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht. Aber damit der Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Irgendwo. Muss da weiterschalten. Der Johannes der Täufer, das ist der letzte Prophet gsi, wo angekündigt hat auf Jesus Christus, auf sein Kommen, sein erstes Kommen. Und jetzt kommt Jesus Christus ihm ganz persönlich entgegen und das vollendet und verändert sein Dienst eigentlich. Gott hat durch seine Propheten über Jahrhunderte angekündigt, dass Jesus kommen wird. Und jetzt ist es so weit, Johannes darf das Privileg haben, dass er ihn erkennen und bezeugen darf. Dass er ihn von Angesicht zu Angesicht sehen darf. Und so steht Johannes dem Täufer am Anfang von einer ganz neuen Reihe, nämlich am Anfang von einer Zeugenreihe, einer Zeitenwende. Und die Reihe geht weiter von diesem Zeugendienst. Wir sind also nicht Propheten auf Jesus her, sondern wir sind Zeugen von dem, was Jesus da hat. In dieser Reihe stehen auch wir heute, gerade auch in der Weihnachtszeit, bietet sich wunderbar an, ein Zeuge zu sein. Haben wir so viele schöne Gelegenheiten, indem wir vielleicht mit den Menschen mal fragen, hey, weißt du überhaupt, warum dass wir Weihnachten feiern? Und dann mal kann erzählen, ich weiß warum. Weil Jesus Christus, Lamm Gottes, auf die Welt gekommen ist, um die Sünde von der Welt wegzunehmen. Oder indem wir vielleicht für unsere Weihnachtsfeier unseren Nachbarn einladen, der einsam ist und ihm die Weihnachtsgeschichte und die Liebe Gottes so vermitteln können. Oder indem man Kalender verteilt. Es ist ein Zeugenauftrag, wo auch wir drinstehen. Wie der Johannes der Täufer da mit seinem Zeigefinger schön auf Jesus zeigt, so müssen wir das auch machen. Der Johannes der Täufer, der hat gar nicht anders können, als auf Jesus zeigen, ihn bekannt zu machen. Und jetzt kommt da eine spannende Aussage, und ich kannte ihn nicht. Und das ist ein grosses Problem, das man da eigentlich bekommen könnte, weil wir wissen eigentlich aus den vorherigen Erzählungen, dass der Johannes der Täufer sogar noch verwandt war mit Jesus auf menschlicher Seite. Und 6 Monate vor ihm geboren ist. Und jetzt sagt er da, ich kannte ihn nicht. Und später sagt er sogar, er ist vor mir gewesen. Und er kann jetzt ein grosses Problem für uns werden. Er kann sagen, ja, die Bibel ist falsch, die hat da irgendwie einen Fehler gemacht. Oder wir können die Botschaft von Johannes den Täufer ernst nehmen. Weil vorher hat der Johannes der Täufer Jesus wirklich noch nicht erkannt. Er hat zwar gewusst, ja, das ist ja noch ein toller Mann, ein Cousin von mir irgendwo durch. Er hat ihn als Mensch gekannt. Aber er hat ihn noch nicht als Herr und Retter erkannt. Noch nicht als das Lamm Gottes. Das ist ihm erst jetzt offenbar worden. Und das ist eigentlich der Auftrag von Johannes dem Täufer gewesen, auf Jesus Christus vorzubereiten und herzuweisen. Das sehen wir da in dem Vers, aber damit der Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen. Am Johannes dem Täufer, sein ganzes Leben hat eigentlich nur einen Auftrag gekannt. Jesus Christus vorzubereiten und offenbar zu machen. Und das ist ein gewaltiger Auftrag, der der heutigen Mentalität total widerspricht, ja sogar unverständlich ist. Wie kann das sein? Der Johannes der Täufer, sein ganzes Leben verwendet er für diesen Dienst. Das ist ja wahnsinnig. Ich muss doch im Zentrum stehen. Ich kann doch mein Leben nicht einzig für jemand anders investieren. Das ist ja eine reine Verschwendung von Lebenszeit. Was hätte der Johannes alles Cooles und Tolles sonst noch machen? Ein Leben für Gott, das verpasse ich doch irgendetwas. Es ist doch langweilig und dumm. Oder wir können es ein bisschen poetisch übersetzen. Ich, mir, mein, muss doch mein Fokus sein. Und der Fokus, der fängt ja schon an bei den Kindern. Das kann man an Weihnachten sehr schön beobachten, wenn es um Geschenke geht. Das ist mein Geschenk, mein Spielzeug, du darfst nicht. Und es geht weiter über die Arbeit, über Beziehung. Der andere muss mir doch. Und wenn er nicht mehr tut, dann kann ich gerne jemand anders holen. Oder es zieht sich durch bis ins Gemeindeleben. Schaut doch mich an, folgt mir. Ich habe die besten Ideen und mache alles richtig. Der Gottesdienst muss mir gefallen, mir entsprechen. Ich muss doch auch gesehen werden in meinem Dienst. Und ich bin doch auch etwas. Aber gerade da tut der Auftrag von Johannes dem Täufer uns neu aufrütteln. Bei ihm geht es nicht um ich, mir, mein. Das Einzige, was dem Johannes dem Täufer im Zentrum steht, ist, Jesus Christus bekannt zu machen. Die Menschen auf ihn herzuweisen und vorbereiten. Und das ist so schön im Johannes 3,30, die Aussage, die er dann macht. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist übrigens das, was da oben auf Latinisch steht auf dem Bild. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das soll auch unsere Mentalität sein, auch wenn sie am Zeitgeist total widerspricht. Aber wenn Jesus Christus nicht das Größte in unserem Leben ist, dann ist eigentlich alles vergeben. Denn nur er kann uns ja wirkliche Substanz und Fülle geben. Wenn wir uns selber ins Zentrum stellen, dann vergehen unsere eigenen Ansprüche auch mit dem Ableben von uns. Dann ist es vorbei. Wenn du weg bist, dann erinnert man sich vielleicht eine Woche später noch ein bisschen vage an dich. Vielleicht gewisse, vielleicht sogar 2 Wochen, je nachdem. Bei gewissen weiß man gar nicht, wer es war. Wenn du dein Leben auf dich baust, auf deinen eigenen Anspruch, auf ich, mir, mein, dann hat das keine Substanz. Dann hat das keine Relevanz im Blick auf die Ewigkeit her. Aber wenn wir unser Leben in Dienst und ins Zentrum von Jesus Christus stellen, dann investieren wir in etwas Unvergängliches. Etwas, das einen Ewigkeitsbestand hat. Gemeindedienst, Dienst im Reich Gottes, ist etwas, das einen Ewigkeitsrelevant und Bestand hat. Und so muss unser Dienst, aber auch unser ganzes Leben von dieser Johannes-Mentalität umgeben sein. Das Zeugnis von Johannes dem Täufer rüttelt uns da also wieder auf. Und es stellt uns die Frage, auf wer zeigt dein Zeigefinger mit dem Leben? Auf wer zeigst du? Ist es Jesus Christus oder zeigt dein Zeigefinger vielleicht eher auf dich? Haben wir eine Johannes-Mentalität? Ich komme zum nächsten Vers. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen. Und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf dem du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit heiligem Geist tauft. Was für ein gewaltiges Ereignis muss das für den Johannes der Täufer gewesen sein. Sein ganzes Leben hat er damit verbracht, um die Leute zu vorbereiten auf den kommenden Retter. Auf Jesus Christus, das Lamm Gottes, zu verweisen. Und jetzt hat er das gewaltige Privileg, dass Gott ihm ganz persönlich sagt, jetzt kommt er, ich zeige dir ihn, du erkennst ihn ganz real in Raum und Zeit visuell. Der Wegbereiter darf jetzt zum Zeugen werden. Und ein Zeuge, das ist ganz wichtig, ein Zeuge, der tut per Definition vom Begriff Tatsachen verkünden. Sonst ist es kein Zeuge. Ein Zeuge verkündet nicht eigene Gedanken, nicht eigene Theorien, nicht eigene Vorstellungen, sondern er verkündet das Tatsachen, die er gesehen hat. Sonst ist es kein Zeuge, sondern irgendein Fake News Verkünder, aber sicher kein Zeuge per Definition. Johannes der Täufer ist also ein Zeuge. Er verkündet von Sachen, die er wirklich als real gesehen hat. Und das ist ganz spannend jetzt, wenn da weitergeht, das blieb auf ihm. Also der Geist, der bei der Taufe auf Jesus runterkommt, ist auf ihm geblieben. Und da spielt wieder eine ganze Schwette von alttestamentlichen Stellen mit. Und ich habe nur zwei rausgesucht, es gibt noch viel mehr. Aber die erste Stelle ist Jesaja 11. Im Jesaja 11, 1, dort geht es ja um den Spross, um den Messias, der kommen wird. Und im Vers 2 wird der Messias noch ein bisschen genauer beschrieben, wie man den dann erkennt. Und dort steht, und auf ihm wird ruhen, oder man könnte auch übersetzen, sich niederlassen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es erinnert uns an das Abkommen vom Geist und er blieb, der ruht auf ihm, er geht nicht mehr weg. Und eine weitere Stelle, wo wir das Bleiben vom Geist im Alten Testament sehen, ist im 1. Samuel 16, Vers 13. Dort geht es um den David. Und der David dort steht, der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Das ist eine sehr außergewöhnliche Aussage im Alten Testament, weil der Geist eigentlich im Alten Testament normalerweise nicht geblieben ist, sondern nur für ganz spezielle Aufgaben befähigt hat. Und so wird da jetzt Jesus Christus mit der Linie vom David verbunden und gleichzeitig aber auch mit dem Messias. Jesus kommt da jetzt eigentlich aus seinem Inkognito-Modus raus. Das lange Warten hat ein Ende. Für Johannes den Täufer hat das Erkennen drastische Konsequenzen. Er erkennt jetzt die wahre Natur und den Auftrag von dem Jesus Christus, der schon 30 Jahre irgendwo unterwegs war. Und das ist eigentlich etwas ganz Spannendes auch für uns heute. Auch wir können Jesus eigentlich nur kennen. Wir können ihn nicht erkennen, sondern nur kennen. Wir können die ganze Geschichte über ihn kennen. Wir können in der Bibelquiz die richtigen Antworten geben. Wir können ihn als guten Mensch, als schönes Vorbild sehen. Aber erst, wenn wir Jesus Christus als das wahre Lamm Gottes, als den ewigen Gott in Person erkennen und fähig ist, zum Zünd von der ganzen Welt hinwegzunehmen, erst dann haben wir ihn wirklich erkannt. Erst dann kann das auch eine Relevanz haben für unser Leben. Weihnachten ohne Erkenntnis von Jesus Christus ist ein Vergebungsfest. Ein Fest, das können wir auch ganz so gut aus dem Kalender rausstreichen. Es ist verlorene Zeit. Erst mit dem Erkennen von Jesus Christus, dass er wirklich Mensch geworden ist, dass er wirklich unsere Sünde hinwegträgt, wird Weihnachten auch relevant. Der Hauptauftrag von Johannes dem Täufer ist also nicht etwa die Überführung von Sünde und Buße, sondern sie war primär ein Zeugnis und ein Wegbereiter für Jesus Christus zu sein. Johannes der Täufer war kein Gerichtsprediger, sondern sein Auftrag hat darin bestanden, auf Jesus Christus herzuweisen, der, der ihn rettet vor Gericht. Johannes hat mit seiner Taufe den Leuten bewusst gemacht, die haben ein Problem. Und ihr braucht jemanden, der ihn kommt. Und die Sünde eben trägt. Weil das Taufen, das ein bisschen Wasser, das hilft am Schluss nicht. Und das gilt auch für uns heute. Auch wir sind nicht als Richter berufen. Gott wird am Ende richten. Gott wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen. Aber wir sind als Zeugen berufen. Als Zeugen in dieser Welt auf die einzige Lösung für unser Problem. Es gibt keine Alternative. Und so ist auch die Taufe von Johannes, was wir da jetzt sehen, ein Zeugnis für die Welt gesehen, dass sie erkannt haben, ihr braucht jemanden, der kommt. Und es ist ganz spannend, dass Jesus sich ja eigentlich jetzt da taufen lässt. Der hat das ja eigentlich gar nicht nötig. Aber in dem Sinn ist die Taufe von Jesus eben ein öffentliches Bekenntnis von Vater, Sohn und Geist gewesen, dass das jetzt vollendet ist. Dass der Messias jetzt gekommen ist, der Retter. Und jetzt gibt es da ganz viele falsche Theorien, wenn man wiederum die Stelle falsch liest. Man könnte jetzt nämlich sagen, ja, Jesus ist ja erst Gott geworden, da bei der Taufe. Da hat er ja erst den Geist bekommen. Dann wird man ein ganz komisches Bild von Jesus bekommen und vor allem wird man Johannes 1 nicht richtig gelesen haben. Weil im Johannes 1 ist ganz klar, dass Jesus schon von Anbeginn, von Ewigkeit her, war. Der ist nicht erst an der Taufe zu Gott geworden. Aber dort hat Gott eben sichtbar erkannt, gezeigt und offenbart, wer Jesus ist. Und darum hat es das Ereignis dort gebraucht. Nicht für Jesus, sondern für uns. Es war eine sichtbare Offenbarung und Bestätigung als Zeichen. Das sagt ja der Johannes selber da. Der, auf dem du den Geist herabsteigen siehst, ist es. Das ist er. An dem erkennst du es. Und das geht nicht nur Israel etwas an, sondern das geht auch uns heute noch etwas an. Die Tatsache, dass Jesus Christus gekommen ist. Und in dem kommt aber auch eine traurige Tatsache raus, dass eben viele Jesus nicht erkennen wollen. Dass viele Jesus nicht als Retter sehen, sondern sagen, ja, was will dem mir helfen? Im Johannes 1,11 finden wir den traurigsten Vers in der ganzen Bibel. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht. Das ist ein Vers, das müsste es eigentlich zum Heulen bringen. Ein Vers, der uns zutiefst betroffen wird machen, weil das sind wir eigentlich damit gemeint. Er kam in sein Eigentum. Der Schöpfer von Himmel und Erde kommt in sein Eigentum. Und er kommt nicht als Richter in sein Eigentum, sondern zum uns retten. Und sie nahmen, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Obwohl Gott uns entgegenkommt, laufen wir weiter davon. Weil das Lamm Gottes ein Anstoß für viele ist. Das ist doch erbärmlich schwach. Was will das Lamm mir noch helfen? Ich brauche doch den Richter und Retter und König und den, der mit dem Schwert dreinschlägt. Das ist die Vorstellung, dort mal gewesen. Der Messias, der muss doch die Römer aus dem Land jagen. Ich kann doch nicht schwach sein. Und doch fängt Johannes der Täufer da nicht mit dem König und dem Richter oder dem Zerstörer an, sondern mit dem Lamm Gottes. Warum das? Weil es eben um unsere grösste Not geht. Um unsere Sünde, die wir nicht selber tragen können. Wenn Gott zuerst als Richter gekommen ist, dann würde mir kein einziger da stehen. Aber zum Glück kommt Gott zuerst als Lamm, wo unsere Sünde trägt. Wie Gott also gerecht und heilig ist und unsere Sünde zum Glück nicht einfach unter den Teppich wirkt, zum Glück nicht einfach ignoriert, aber in seiner Liebe und Gnade sie selber trägt. Nicht nur auf sich nimmt, sondern wegdreht, sodass sie nicht mehr rausgenommen werden kann. Und damit zeigt der Johannes der Täufer da bereits aufs Kreuz. Der Retter, das Lamm, wird leiden. Das wird geschlachtet werden für uns. Nicht nur für den Johannes. Und da sind wir vielleicht oft selber auch wieder in dem Clinch, dass wir unsere Sünde verzweifeln. Und wenn du das Gefühl gerade momentan hast, dann will ich dir zusprechen, dass die Aussage von Johannes dem Täufer auch zum Gebet für dich werden kann. Zum Zuspruch für dich. Siehe das Lamm Gottes, das meine Sünden weggetragen hat. Vollkommen, absolut. Das ist das Angebot an Weihnachten. Und Gott dir macht. Jesus Christus trägt die Sünde von der Welt. Er identifiziert sich vollkommen mit uns. Aber wie es Passalam nur gerettet hat, wenn man das Blut auch wirklich an die Türpfosten gestrichen hat, so rettet Jesus Christus uns auch nur, wenn wir das im Glauben annehmen. Kommen zum letzten Vers, zum Vers 34. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und jetzt sehen wir eine ganz spannende Entwicklung in dem ganzen Text. Am Anfang sagt er, siehe das Lamm Gottes. Und jetzt sagt er auf einmal, das Lamm Gottes ist der Sohn Gottes. Johannes sieht und er bezeugt. Er hat eine feste Gewissheit. Jesus Christus ist in Ruhm und Zeit bezügbar in die Welt gekommen. Er ist sichtbar gewesen, er hat gelebt, er hat geatmet, er hat Leute gesehen. Und da verzeugt nicht nur der Johannes der Täufer, da verzeugt vier Evangelien, da verzeugt die ganze Apostel, da verzeugt die ganze Kirchengeschichte und jedes einzelne Leben mit Gott, dass Gott in Ruhm und Zeit gekommen ist. Das Lamm Gottes, auf dem, wo der Geist geblieben ist, ist auch der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes. Und damit schließt Johannes der Täufer einen theologischen Kreis. Es ist nämlich der Sohn Gottes, der am David im 2. Samuel 7, 12 bis 14 verheißen wird. Der Sohn Gottes, wo Gott seinen Sohn nennt und er, Gott, sein Vater, eine persönliche Beziehung besteht. Endlich ist der neue David da. Es ist aber auch der Sohn Gottes, der im Psalm 2 als Richter und Herrscher über die Heidenvölker bezeichnet wird. Und jetzt sehen wir, wie das Lamm und der Sohn zwei Kontraste zusammenbringt. In dem vereinen sich die beiden Messiasbilder vom Alten Testament in einer Person, in Jesus Christus. Der leidende Messias, den wir im Jesaja 53 zum Beispiel gesehen haben. Und der herrschende Messias aus 2. Samuel 7 und Psalm 2. Johannes schließt den Kreis da als Zeugnis. Unser Retter ist nicht einfach nur das harmlose Lämmli, das nur geboren ist, um geschlachtet werden. Hässlich, wehrloses Zeugs. Nein, er ist auch der König und Herrscher von der ganzen Welt. Und das ist das Paradox am Evangelium, dass Gottes Stärke dort am grössten rauskommt, wo er am schwächsten erscheint. Am Kreuz. Und Jesus als geschlachtetes Lamm so schwach aussieht, ist er eigentlich am stärksten. Jesus Christus, das Lamm, das für uns Menschen erbärmlich gelitten hat am Kreuz. Eine Botschaft, die für die Welt eine Torheit ist, dumm, sinnlos erscheint. Aber für die, die Jesus Christus wirklich erkannt haben, als eben Lamm und Sohn Gottes, ist das die gewaltigste, die unbeschreiblichste Botschaft, die es überhaupt gibt. Nicht wir, nicht der Johannes der Täufer, nicht unser Werk lösen das Sündenproblem von dieser Welt, sondern Gott selber trägt unsere Sünde. Gott selber kümmert sich darum, weil er der Einzige ist, der genug stark dafür ist. Und darum gibt es auch nach 2000 Jahren keine Alternative. Keine bessere, keine neuere Botschaft. Gott ist Mensch geworden. Nicht um uns zu vernichten, sondern um uns zu versöhnen und unsere Sünde wegzutragen. Nicht nur deine Sünde, sondern die Sünde von der ganzen Welt. Weil das Lamm als einziger würdig ist. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du das Lamm Gottes, aber gleichzeitig auch der Sohn Gottes bist. Dass du der Retter, aber der Herrscher bist. Und dass das in dir vereint ist. Herr, wir danken dir, dass du fähig bist und willig bist, die Sünde von der ganzen Welt hinwegzutragen. Dass du auch meine Sünde hinweggenommen hast und sie nicht mehr nachträgst. Dass du sie ins tiefste Meer rührst, dort, wo sie nicht mehr rausgenommen werden kann. Herr, und so bitten wir dich, dass ich gerade in dieser Weihnachtszeit die Realität uns neu bewusst werde. Die gewaltige Botschaft von deinem Frieden. Herr, und so bitten wir dich, dass wir dürfen Zeugen werden in dieser Welt. Ein Licht in dieser Finsternis sein. Weil du der einzige Weg bist. Weil du der einzige bist und fähig bist, um das zu tun. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied zusammen.